Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social First Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil über unseren neu erfundenen Geburtstag, den wir auf Mallorca feiern jedes Jahr. Und im zweiten Teil haben wir Matthias Storath von Offbrief zu Gast. Und mit ihm sprechen wir über Markenbildung der Zukunft und wie sich Social Agenturen entwickeln müssen, um in 10 Jahren noch relevant zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Pascal, ich würde gerne über meinen Lieblingstrip im Jahr mit dir sprechen. Und zwar, ihr Lieben, sind wir gerade auf Mallorca mit unseren Freunden, mit unseren besten Freunden. Also leider nicht alle, aber egal, different story auf jeden Fall. Ich habe ja am 18. Mai Geburtstag, hatte gerade Geburtstag. Pascal hat am 31. Mai Geburtstag.
Am 30. Aber das ist nicht schlimm, es war nur ein Aufmerksamkeitstest.
Irgendwo steht bei mir 31. Egal, 30. Mai. Und wir haben aber einen neuen Geburtstag, und zwar der 23. Mai.
Ein fiktiver Tag, den wir erfunden haben jetzt.
Genau, ein fiktiver Tag, den wir erfunden haben. Das ist unser gemeinsamer Geburtstag. Und über dieses Wochenende fliegen wir jedes Jahr nach Mallorca mit unseren Freunden und feiern unseren Geburtstag. Und es ist so, so, so schön. Wir bezahlen das Haus und alle anderen, also Essen und Flüge, also Flüge zahlen die selber, Essen teilen wir uns, Autos teilen wir uns. Und das ist einfach, also keine Ahnung, Mann, dass wir das machen können, ist schon auch einfach krank.
Ja, das ist klar. Also das ist ultra, also ultra besonders und muss man auch irgendwie immer ultra wertschätzen. Und was ich merke bei mir, vielleicht kommt das auch mit dem Alter, aber früher war ich ja, ich bin ja ein kleiner Bergeremit.
Du bist so ein Bergeremit.
Ich bin ja schon gerne auch in meinem kleinen Tunnel, mache meine Sachen, spreche mit niemandem und alles, was mich ablenkt, so davon, dass ich meine Sachen nach vorne bringe, dann macht mir schlechte Laune.
Ja.
So, aber irgendwie hier die Tage, ich habe das so enjoyed, dass du aufstehst und es sind immer Leute da.
Mhm.
Es ist so schön, dass immer Leute da sind und dann hast du jemanden, mit dem Kaffee trinkst, dann bist du mit jemandem am Pool quatschst, dann gehst du mit jemandem laufen. Und wir arbeiten ja auch. Wir haben jetzt auch einen Arbeitstag, wo wir auch arbeiten und zwar nicht 3 Stunden am Pooling, sondern wirklich fulltime arbeiten. Aber du arbeitest halt mit Leuten, die auf dem gleichen Mindset sind.
Mhm.
So, und dann arbeitet man zusammen unten am Frühstückstisch und irgendwie hat das so ein Collective Character, also mir gibt das total viel Energie und früher fand ich es eher anstrengend, weil ich mich nicht so auf eine Sache fokussieren könnte. Und jetzt stelle ich mir vor, es wäre auch geil, sowas zu haben später.
Ja.
So ein großes Haus.
So ein großes Haus,
einfach also die ganzen besten Freunde mit abhängen.
Ich hätte auch richtig Bock, ein Haus auf Mallorca zu kaufen. Die sind nur leider so teuer, das kann sich echt kein Schwein leisten.
Ja, wir haben das ja schon mal für die Firma überlegt, ein paar Mal. Kann man ja,
also wenn jemand ein Haus auf Mallorca zu verkaufen hat, für günstig, dann
so günstig
meldet
für
euch.
Für ein Apfel und ein Ei.
Nee, war echt, also war so, so traumhaft. Ich muss sagen, also ich fand's dann mal krass, also weil wir waren noch mal mehr als letztes Jahr. Und es sind
Leute,
ja auch 4, 5 Leute noch mal abgefahren dann, genau. Also ich fand die Gruppe, also ich glaube, man muss mal überlegen, wie groß man's macht. Weil irgendwann geht dieses Gang-Gefühl, glaube ich, verloren. So, weißt du, dann ist so, was machen die jetzt? Und die einen wollen dies, die anderen wollen das. Aber das war so das einzige Learning. Ultra schön. Leute, viel Spaß beim zweiten Teil.
Matthias Storath war über ein Jahrzehnt Chief Creative Officer bei Heimat TBWA und hat dort an Arbeiten für Hornbach, Coca-Cola, Trade Republic oder Gorillas mitgebaut. Ausgezeichnet mit Grand Prix bei ADC, Eurobest und Cannes. 2025 hat er in Berlin Offbrief gegründet, gemeinsam mit Nina Weiser mit dem Anspruch, differenzierende Marken zu bauen statt Kampagnen abzuliefern. Heute reden wir darüber, wie Markenführung wirklich funktioniert, wenn jeder Kanal eine eigene Logik hat und Social-Agenturen plötzlich an die Stelle der klassischen Brand-Agenturen drängen. Herzlich willkommen bei Social Vita, Matthias. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Freue mich riesig auf den Austausch mit dir.
Yay!
Und die erste Frage, die bietet sich natürlich an. Ich hatte gerade gesagt, du warst bei Heimat wahrscheinlich lange auf einem der prominentesten CCO-Schüler der Republik und bist jetzt mit Offbrief bei Null gestartet. Was macht ihr denn anders, dass es vorher in der deutschen Agenturlandschaft noch nicht gab?
Also eigentlich machen wir gar nichts anders. Das finde ich ja auch schon mal anders, wenn eine Agentur sagt, wir machen gar nichts anders. Tatsächlich machen wir auch gar nichts anders, aber wir haben ein relativ klares Thema uns rausgenommen. Wir sagen, Offbrief baut differenzierende Marken. Also unser Thema ist Markendifferenzierung und wir haben unseren Arbeitsbereich auch relativ klar auf Deutschland eingeschränkt. Also Deutschland, Fokus, Startups, Mittelstand, deutscher Mittelstand. Mittelstand ist natürlich auch schon ein paar Milliarden Umsatz aus unserer Sicht. Aber wir wollen vor allem im deutschsprachigen Kulturraum arbeiten, weil ich glaube, das ist einfach eine Lücke. Also ganz viele Dinge, fühlen sich ganz oft an, als ob die eben dann so eine internationale Designsprache, Werbesprache sind, die aber auch gar nicht unbedingt mit dem deutschen Markt connected. Und da sehen wir recht tatsächlich eine Lücke, ne? Und das finden wir gut. Ich finde ja auch manchmal so, also ist interessant, ich laufe dann immer von mir zu Hause hier nach Mitte runter und komme am Soho-Haus vorbei. Und da sind immer so Plakatflächen von immer einem Start-up. Und ich denke, die sehen auch alle aus wie so Yoga Studio Brooklyn, ne, vom Design. Das ist alles so ähnlich. Und da sagen wir, naja, also es fühlt sich alles so an, als würde das im London designt, New York designt oder wo auch immer. Also vielleicht müsste man mal was aus Deutschland raus für den deutschen Markt machen. Das Einzige, was wir wirklich anders machen, ist, ich glaube, das ist aber auch nichts Neues, haben wir schon öfter gesagt, wir machen keine Stundenschreibung, sondern wir verkaufen Produkte und die haben einen bestimmten Preis. So.
Okay, das heißt, ich komme zu euch, sage, ich möchte jetzt hier meine Markenstrategie schärfen und dann sagt ihr, das kostet, keine Ahnung, 50.000, whatever, und dann ist der Outcome eine Markenstrategie, egal wie lange ihr dann braucht.
Ja, so ungefähr.
Ungefähr, okay.
Über Preise sprechen wir natürlich nicht, aber...
Ja, natürlich nicht. Das wäre unprofessionell. Und sag mal, es kommt natürlich direkt die Königsfrage, wie baut man denn eine differenzierende Marke?
Puh, ich glaube, da muss man jedes Mal neu anfangen. Also das gibt ja auch verschiedene Phasen, wo Unternehmen sind. Also das allererste Unternehmen oder eines der ersten Unternehmen... Das war ein Startup, was es noch gar nicht gab. Die haben tatsächlich einen Namen gebraucht. Die haben aber selber in ihrer Differenzierung, das war ein AI Frontier Lab, die haben gesagt, wir wollen die europäische Antwort sein, DSGVO-konform mit europäischen Werten und so weiter. Dann gibt es zum Beispiel Interviews mit den Stakeholdern. Und dann ist schon relativ klar, an dem Punkt musst du, ja, du musst noch ein bisschen was machen, aber an dem Punkt ist eigentlich schon eine relative Differenzierung klar, weil du sprichst mit individuellen Menschen, mit individuellen Biografien, individuellen Motivationen. Und das dann tatsächlich in eine Marke zu gießen, also was ist der Name, was ist der Slogan, was ist die Markenplattform, wie spricht die Marke, das ist dann aber auch schon unsere Leistung am Ende, aber es ist eigentlich alles immer schon da und wir versuchen es nur am besten nach außen zu bringen. Meistens ist es aber so, das ist auch meine Erfahrung, ganz oft wird viel, viel Input gegeben von Kundenseite, von Markenseite und dann wird aber was drüber gestülpt im Sinne von, ach guck mal, das haben wir so gemacht oder das kann man so machen. Und da versuchen wir eben den umgekehrten Weg zu gehen und das ist, glaube ich, auch schon der Weg zur differenzierenden Marke. Dann gibt es natürlich auch Grown-ups, etablierte Companies, die haben meistens einen Namen, die haben oft auch eine Hausfarbe, die haben auch sowas wie Werte und dann ist aber auch da die Frage, wie kriege ich das in der Kommunikation auf der einen Seite zeitgemäß, auf der anderen Seite, wie kriege ich das aber auch aktiviert, dass es die Leute was interessiert. Also ganz oft sind da viele Schätze verborgen in den Marken, aber es geht nicht nach außen aktiviert und es ist eigentlich jedes Mal etwas sehr, sehr Individuelles.
Okay, ja, macht Sinn. Die Medienlandschaft ist ja ein bisschen fragmentierter heute als vielleicht gestern. Und jeder Kanal hat irgendwie seine eigene Logik, funktioniert anders. Wie siehst du das? Braucht es einen Marken, also ich sage mal, eine klassische Adaption von einer Leitidee funktioniert ja heute nicht mehr. Wie muss es denn heute aussehen? Hast du trotzdem einen Markenkern, der dann überall gespielt wird? Oder sagst du, nee, eine Marke muss dann auf allen Plattformen beziehungsweise auf allen Kanälen eine eigenständige Welt aufbauen? Was ist da euer Ansatz?
Also was du sagst, ist, finde ich, so 100% richtig. Also die eine Leitidee, die du dann drunter deklinieren kannst, gibt es einfach nicht mehr. Funktioniert nicht mehr, hat aber wahrscheinlich auch noch nie funktioniert. Heutzutage ist es aber viel, viel offensichtlicher, dadurch, dass es eine viel größere Transparenz gibt. Also früher hätten wir in der Breite gar nicht so Themen wie CRM mitbekommen. Für mich ist zum Beispiel Social Media Organic CRM. Ja, also wir kriegen es heute mit. Ja. Also es ist zumindest in gewisser Art und Weise eine Kundenbindung, vielleicht nicht CRM, sondern eine Kundenbindung. Wo wollten wir drauf raus? Kanäle. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen klaren Gedanken hat für die Marke und dann in den einzelnen Kanälen natürlich kanalgerecht eine Anwendung macht. Und so ein Gedanke ist auch dann funktioniert immer ganz gut, wenn du eigentlich ein Feindbild hast. Ne? Also wenn du sagst, okay, das sind wir nicht, also Feindbild ist vielleicht gleich, aber klar sagt, dafür stehen wir nicht, aber dafür stehen wir. Ist immer ganz gut, also ist immer wahnsinnig schlecht, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du so einen Satz hast, der sagt, ja, wir sind ganz toll und großartig und nicht die Abgrenzung dazu hast, was du nicht bist, weil Marke entsteht am Ende dadurch, was du nicht machst. Und ich kann vielleicht aus der Vergangenheit, vielleicht weil es nicht so ganz so bekannt ist, aber ich finde zum Beispiel Trolli, ne? Da fand ich den Satz dahinter, der taucht nie in der Kommunikation auf, aber auch ganz gut. Das war in einer Zeit, in der alle es alles wahnsinnig ernsthaft und richtig machen wollen und man auch keinen Spaß mehr machen darf, sagen wir, let the fun win. Also du hast die Abgrenzung, ja, der vorherrschende Zeitgeist. Wir sagen, let the fun win. Das kreiert automatisch eine Dynamik, auch wenn dieser Satz nie auftaucht. Das ist aber so eine Leitidee, die dann sogar bis ins Employer Branding, bis in Social Media ein Vibe ausstrahlt, wo man sagt, ja, ist die Richtung.
Und sag mal kurz, wenn du diese Leitidee findest, also wo ist der Nährboden davon? Weil du hattest eingangs ein bisschen erzählt, so, sag mal, hochgestochen Stakeholder, Stakeholderin-Management, zu verstehen, was sind deren Interessensfeldern. Jetzt gerade redest du von Zeitgeist, also wahrscheinlich eher eine Form von kultureller Verankerung von der Relevanz von der Marke. Also gibt es so diesen einen Nährboden, wo du sagst, die Leitidee muss daraus entstehen oder wie ist da der Prozess, das zu entwickeln?
Das Interessante an unserer, an der Kreativindustrie ist ja, finde ich, wir sind außerhalb. Also wir sind nicht im täglichen Tagesgeschäft drin und plötzlich, wenn uns jemand was erzählt, wofür die Marke steht, macht bei uns es ratter, ratter, ratter und wir verbinden es also mit kulturellen Faktoren. Das heißt, was wir schon schaffen müssen am Ende, ist die Markenwerte, den Markenkern verbinden mit einem kulturellen Faktor. So und da gibt's, ich meine, man kann das jetzt übertheoretisieren, am Ende muss man das auch vergessen und einfach machen. Ne, also wir sind auch relativ unakademisch. Also das ist jetzt auch alles postrationalisiert, aber diesen Sweet Spot zu finden zwischen der Markenwahrheit und aber was ist die kulturelle Relevanz, total wichtig. Und dann gibt es aber auch so wahnsinnige Unterschiede. Es gibt Sachen, die sind seit 1000 Jahren einfach gleich geblieben. Bestimmte Werte, ne? Archaisch etc. pp. Und das ist, glaube ich, eine unserer Aufgaben in der Kommunikationsbranche, die dann für die Marken immer wieder neu im Zeitgeist zu verorten. Das ist schwierig, immer dem Zeitgeist hinterher zu laufen. Das ist ja, also kannst du nur verlieren. Ja.
Okay. Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Trolley-Beispiel Let the Fun Win bleiben, dann und uns überlegen, wie wir das jetzt auf der fragmentierten Medienlandschaft zum Leben erwecken, dann wie wäre das Playbook? Wir hätten jetzt diesen Leitidee, Let the Fun Win, aber jeder Kanal, jede Plattform, TV, Out-of-Form, Social, CRM, würde das auf seine eigene Art und Weise umsetzen, ohne dass es jetzt eine konsistente, konkrete Botschaft gibt, ein konsistentes Creative gibt.
Genau. Also es ist so ein bisschen so wie die Leitlinie, mit der jeder arbeiten kann. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel. Also wir haben jetzt natürlich ein paar Kunden, über die wir aber noch nicht sprechen können, auch keine Arbeiten draußen. Die einzige ist jetzt tatsächlich ein Startup, Faust. Ne? Faust, Insight is the new superpower. Und da liefern wir zum Beispiel überhaupt nicht, okay, das ist jetzt die Anzeige, das Autoforum, der TV-Spot, Social Media, sondern gibt es ein Playbook. Ein Playbook heißt zum Beispiel, das ist auch veröffentlicht, Faust, Insight is the new superpower. Also es geht darum, dass du nur über Erkenntnis tatsächlich heute etwas bewegen kannst. Es ist dann auch festgelegt, relativ klar, wie ist die Farbwelt. Ja, es ist auch festgelegt, zum Beispiel so erste sprachliche Muster wie Made in Europe, also was ja auch einen Wert definiert. Es ist aber auch festgelegt so Dinge wie What if dots connected themselves. Es sind Farben festgelegt, es ist so erste Designmuster, aber das ist dann ein Playbook, mit dem das echt den Anspruch hat, dass jeder, der es in die Hand bekommt, ob das die Social Media Agentur ist, ob das eine TV-Agency ist oder wie auch immer, irgendwie ein Gefühl für die Marke hat und weiß, okay, da geht's lang. Und das ist, glaube ich, also nicht eine der Sachen, die wir in dem Playbook festgelegt haben, wurde so von irgendjemandem umgesetzt, von der Webseitenagentur zum Beispiel. Also wir hatten da gar mit nichts zu tun. Wir haben es völlig anders umgesetzt. Klar, der Name Faust stand da, 2-3 Zeilen waren. Und ich glaube, diese Lockerheit, die brauchst du dann am Ende. Also dass du nicht die totale Kontrolle über die Marke willst.
Ja, so. Okay. Ja, das ist also sehr spannend. Ja, doch, total, sehr spannender Ansatz. Ich mag auch den Begriff von Playbook, weil ich glaube, das ist, du brauchst ein Team von Experten, Expertinnen, die auf den einzelnen Spezialdisziplinen die besten sind. Das ist nicht mehr unter einem Dach abzudecken. Und wenn die so einen Spielplatz haben mit den Grundelementen, was die Marke ausmacht, die dann aber in ihrer Freiheit umsetzen können, das finde ich cool.
Vielleicht haben wir jetzt immer noch Kontrolle. Nee, du. Nee,
Entschuldigung. Du?
Ich will ein neues Thema ansprechen, deswegen musst du jetzt erst dran.
Also das war natürlich, also warum wir so gestartet sind vor 8 Monaten, also mit so Playbooks, ist natürlich auch, Fulfillment brauchst du auch wahnsinnig viele Leute, ja, und schon eine Maschine, die wir jetzt erst haben. So ein Playbook kannst du natürlich auch für verschiedene Kunden relativ unaufwendig machen, weil, also der gedankliche Aufwand ist sehr aufwendig, aber du brauchst nicht irgendwie ein Team von 10 Leuten. Also es war auch relativ pragmatisch gedacht. Aber das ist auch der Kern unserer Arbeit. Wir nennen das so Markenbetriebssystem. Markenbetriebssystem, also wir sprechen auch nicht von der Leitidee unbedingt, sondern Markenbetriebssystem, mit dem dann hoffentlich jeder was anfangen kann, der es auf seinen Rechner spielt.
Vielleicht ganz kurz einmal zum Thema Kontrolle oder Kontrolle abgeben. Viele Marken kommen ja oder verfolgen eine sehr starke Paid- bzw. Performance-Logik. Ne? Also du hast sämtliche AB-Split-Tests, die jede Woche laufen, die unterschiedlichsten Creatives für die unterschiedlichen Audiences, ne? Also auch so Stichwort Creative Diversification, wo du teilweise gar nicht mehr erkennst, dass es überhaupt ums gleiche Produkt geht bzw. um die gleiche Marke, die dahinter steht. Wie siehst du das? Also wie schaust du da drauf, vor allem mit dem Filter Markenaufbau?
Ja, das ist tatsächlich interessant. Mal Frage an euch, wie seht ihr das?
Also so läuft das hier nicht.
Wir stellen hier die Fragen, Matthias.
Okay, gut, ihr stellt die Fragen. Ist auch so eine Verhörsituation so. Also Performance ist natürlich im Moment wahnsinnig angesagt, weil Performance gibt dir natürlich Sicherheit. Ich gebe so und so viel Geld rein und dann bekomme ich genau das. Das ist aber eine der universellen Regeln der Welt, der Menschheit ist, dass immer dann, wenn du einen direkten Return on Investment dir versprochen wird, da ist nie eine Magic drin. Also sag mal so, wenn du dein Geld auf dem Konto lässt, dann kriegst du deine 1,5% Zinsen. Wenn du in ein paar Aktien investiert, weißt du nicht, wo die in einem Jahr stehen. Ja? Aber mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn du in 20 Aktien investierst, hast du nach 10 Jahren einen gigantisch höheren Return on Investment. Ja? Es ist nicht so berechenbar, es ist eine Unschärfe drin im Markenaufbau, ja? Die aber langfristig sich immer voll auszahlt. Es ist nur schwierig berechenbar. Wenn du heute zu deinem Vorstand gehst und sagst, oh, ich will übrigens in die Marke aufbauen, sagen, schwierig, lass uns mal lieber in Performance und so weiter. Komischerweise sind dann aber natürlich Leute, die selber ein Unternehmen aufgebaut haben. Ne? Die sehen das ganz, die sind oft eher so gepolt, sagen, ja, Performance muss man schon machen, aber wir müssen auch in Dinge investieren, wo wir nicht den direkten Return on Investment bekommen, wo wir auch Risiken eingehen, weil es gibt immer ein Risikoprämien. Unternehmen gründen ist ein Risiko, ne? Also du kriegst nie den direkten Return on Investment in den ersten 12 Monaten. Und so würde ich Performance und Markenaufbau sehen. Also du brauchst beides. Wenn du nur Performance machst, wirst du maximal durchschnittliche Returns bekommen. Wenn du gleichzeitig Markenaufbau hast, die Flut hebt alle Schiffe, wird auch deine Performance viel, viel besser. Das ist ja auch relativ logisch, eine Marke. Also wenn mir ein Produkt auf Insta ausgespielt wird in der Paid Ad und ich kenne die Marke nicht, weiß ich gar nicht, wo ist denn da das Vertrauen? Also, oder ist es überhaupt irgendein Produkt, was dafür steht, was ich jetzt auch gut finde? Und du bist Nummer eins, du bist im Performance Red Race, also du musst immer wieder investieren, investieren, investieren. Also du musst jeden Tag Geld investieren, damit jemand deine Produkte kauft. Ist ja doof. Viel, viel besser ist, wenn du eine Top-of-Mind-Strategie hast. Das heißt, deine Marke ist, sobald jemand über Klamotten nachdenkt, über ein neues Handy nachdenkt, ja, denke ich an Apple, denke ich an, ich weiß nicht, Uniqlo, so, Bums, ist ja viel, viel besser, weil dann musst du nicht jeden Tag investieren, sondern jedes Mal, wenn jemand an deine Kategorie denkt, denkt er an dich. Denke ich an Social Media, denke ich an Charles und Charlotte.
So nämlich, sehr gut. Funktioniert doch alles, was wir machen. Nee, also bin ich hundertprozentig aligned. Ich habe auch, also IPA ist ja so die Wiege der Werbewirksamkeit und quasi noch eins über dem Effi. Ich glaube, ein goldener Effi ist ein Bronze beim IPA. Das heißt, die haben wirklich sehr viel Daten, was wirkt. Und da ist der Split über diese ganzen Daten hinweg 60% Fokus auf Brandbuilding und dann 40% auf Sales Activation, was jetzt mal ein bisschen mit Brand und Performance gleichsetzen würde. Und ich glaube, wenn man sich ganz oft die erfolgreichsten Kampagnen anschaut, die haben immer eine Form von Irrationalität. Ich habe in einem Interview von dir gelesen, oder du sagst es auch Unfug, meine ich, außer ich verwechsel es jetzt, ne, dass du von Unfug sprichst.
Vernunft bringt dich ins Reihenhaus, Unvernunft auf den Mond. Ja.
Ganz genau so. Und ich glaube, dadurch, dass Werbung und Kommunikation, wie sie funktioniert, über dieses Emotionale, Ungesehen, Unerwartet, diese Begeisterungsfähigkeit, dass wir versuchen, das in Frameworks, in rationale, manageable Produkte zu pressen, damit wir sie für C-Level verkaufen und nachvollziehbar machen können, aber dass wir dadurch die Magie verlieren, weil wir es auf rein rationale Produktvorteilsthemen fokussieren. Und ich glaube, da sterben sehr viele Marken dran. Und das ist auch diese Performance-Falle, die ich sehe. Es braucht Performance, ja, aber es braucht mehr die Marke, weil das differenziert.
Ja, und ich glaube halt auch, das habe ich letztens irgendwie so vor einem halben Jahr mal mir so in den Kopf gesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, also wir in Deutschland, wir sind halt so eine Ingenieursnation, weißt du? Also wir mögen es, wenn Sachen nachmessbar sind, mit einem Maßband, ja? Und gute Strategie und gute Kreation ist das halt nicht. Aber der Performance, also der Facebook-Meta-Ads-Manager, der ist das halt. So, wir sind halt keine Storytelling-Nation. Wie gesagt, wir sind Ingenieure, wir wollen, dass Sachen messbar sind, nachweisbar sind, etc. pp., die uns Sicherheit geben. Und ich glaube, da ist halt irgendwie auch in Deutschland so eine gewisse... Also ich sag mal so, wir können uns dann nochmal was abgucken aus der UK und aus der US.
Cool. Was ich auch spannend
jetzt fand... Jetzt habt ihr ja doch geantwortet.
Ja, natürlich. Wir wollten nur, dass du den ersten Wurf machst. Was ich auch cool fand, als wir im Vorgespräch ein bisschen diskutiert hatten, dass du so eine steile These hast, wie Social-Agenturen sich entwickeln müssten über die nächsten Jahre. Und ich erinnere mich, dass du gesagt hast, also entweder Social-Agenturen gehen mehr in Richtung Brand-Agency, also Markenagenturen, oder eher in so Producer von Content, also eine Art Netflix oder Disney. So, kannst du da noch mal kurz reintauchen, was dahinter steckt?
Also ich glaube, wir erleben ja die Anfänge von Social Media immer noch. Die ersten 20 Jahre waren wilder Westen. Da konnte man auch viel machen, da konnte man organisch auch viel machen. Und ich glaube, wir erleben jetzt auch schon seit ein paar Jahren eine Art Konsolidierung und Spezialisierung. Das heißt, früher konnte man sagen, also wenn jemand eine Social Agentur war, reicht es auch heute teilweise noch von Leuten, die eigentlich Formate entwickeln, Producer von Content sind und dann diesen Content fast mit Product Placement vermarkten und auf der anderen Seite aber Social Media Agenturen, die ich als Marken Social Media Agenturen betrachte, die für Marken zum Beispiel ihre Accounts aufsetzen, Social Media Kampagnen machen und so weiter. Und ich glaube, das wird viel, viel klarer in Zukunft, dass es eine Konsolidierung in Gesamt-Social Media geben wird, dass es Companies in 10, 20 Jahren gibt wie Netflix, wie MGM, wie Paramount, die produzieren, wo es aber auch nicht mehr dieses Phänomen gibt, ein Influencer fängt an mit seinem eigenen Equipment und wird groß, sondern da wird es Agenten geben, Produktionsstudios, die verschiedene Influencer produzieren und ihr Knowledge zur Verfügung stellen. Und auf der anderen Seite wird es die Brandagenturen geben, Social-Media-Agenturen geben. Und diese Agenturen müssen sich aus meiner Sicht in Richtung Brandagenturen entwickeln, weil das reine Organic oder das Social Media, wie es in den Anfängen von Social Media Agenturen betrieben wurde, wird es einfach nicht mehr geben, weil, also, wissen wir ja alle, so ein Company-Account Organic allein an den Start zu bringen, ist auch schwierig. Das heißt, die Kompetenz bei Social Media Agenturen wird automatisch wachsen in Sachen Brand, klar, und muss. Ja. Mhm. Also, ist es etwas, was polarisiert bei euch?
Ja, gute Frage. Ich würde gar nicht unbedingt sagen. Ne? Also wir sagen, wir sehen uns ja auch nicht als die Agentur, die jetzt lustige TikTok-Videos schrubbt, wo man, oder Instagram-Videos, wo wir uns abfeiern, weil da ein paar Likes und Views drauf sind oder viele Likes und Views. Sondern ich glaube...
Viele, ich liebe Videos noch dazwischen.
Yeah, ich wollte das nur kurz dazu werfen. Hey, wir wissen, was wir machen. Nee, aber also das, was wir auch sagen, für uns ist das ja auch eine Entwicklungsstufe. Ne? Wir haben sehr technisch verstanden, wie die Plattformen funktionieren. Und ich glaube, dann haben wir uns als Industrie in der Social-Media-Welt auch verloren. Weil wir haben Sachen gemacht, die dem Algorithmus was bringen. Aber wir machen ja den Job, dass wir der Marke was bringen müssen. Und da müssen jetzt Social-Agenturen nachrüsten aus meinem Blickwinkel. Und eben, das ist unsere These. Wir nutzen Social Media als ein Instrument, um zu verstehen, was du eben meintest, was ist der Zeitgeist, was sind die kulturellen Verschiebungen und Bewegungen und wie können wir daraus her Marken bauen, die dann eine Omnichannel-relevante Präsenz hat. Also das ist gerade der Weg, in den wir gehen. Von daher bin ich da total allein mit dir. Was ich mal spannend fände, dich nochmal zu fragen, was denkst du denn ist die größte Herausforderung für Social Agenturen, um diesen Weg zu gehen?
Wie Social Agenturen das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Also ich sag's mal so, die klassische Social-Agentur, die hat ja ganz früher damit angefangen, sie haben gewusst, wie der Algo funktioniert, wie Social Media funktioniert. Und die ticken aber auch tendenziell immer noch so wie eine Fußballmannschaft, die oder ein Fußballtrainer, der gerade einen Stürmer einwechselt und will, dass er sofort ein Tor schießt. Und wenn er ein Tor geschossen hat und in den nächsten 3 Minuten kein Tor schießt, dann wechselt er ihn sofort wieder aus. Also das ist so ein bisschen so. Und auch wenn die Social-Agenturen inzwischen natürlich langfristig einen Account aufbauen, ist dieses, es muss direkt funktionieren, ja immer noch so ein bisschen drin. Während eine Brand-Agentur eigentlich eher im brutalsten Falle so sieht, wir wollen... Uns ist jetzt auch egal, ob wir dieses eine Spiel gewinnen, wir wollen die Meisterschaft gewinnen. Also das ist völlig anders. Wir wollen, ehrlich gesagt, wir wollen auch gar nicht die Meisterschaft gewinnen. Wir wollen, sagt die klassische Brandagentur, wir wollen, dass ihr in 10 Jahren Marktführer seid, der FC Bayern München. Und dieses, die größte Hürde ist, glaube ich, die Sucht nach dem direkten Return on Investment. Also es ist so wie Instant Gratification. Ah, ich habe einen Post draußen, der kriegt Likes, weil ich auch check, wie die Algorithmen funktionieren, wie der User tickt und so weiter. Versus, ich halte jetzt mal aus, einen Monat lang, ist das jetzt nicht alles so super ist, aber langsam wächst der Account und langsam wird aufs Markenkonto eingezahlt. Und da sind ja die meisten Social Media-Agenturen sowieso schon, dass sie langfristig den Account weiterentwickeln, weil anders geht's ja inzwischen nicht, weil da ist ja einfach Social Media zu voll mit zu vielen Marken. Also du musst ja schon den Account positionieren, also die klassische Markenarbeit zu machen und wie Social Media-Agenturen, also das, was sie mit einem Account machen, jetzt auf alle anderen Kanäle oder Medien neutral anzuwenden, dann haben sie es.
Spannend.
Nice.
Spannend. Wir haben ja immer drei Abschlussfragen am Ende und die interessieren mich bei dir sehr, vor allem, weil ihr ja noch sehr agil seid und da natürlich das Thema KI nochmal vielleicht eine größere Rolle spielt, vielleicht auch nicht. Deswegen jetzt die Frage, wie nutzt ihr gerade KI?
Also ich spreche jetzt mal von mir, unstrukturiert, ungeplant und funktioniert aber. Also wir sind sehr hemdsärmelig. Also wir haben angefangen, wo wir gesagt haben, es ist eigentlich ganz gut, zum Start eigentlich schon eine Arbeit draußen zu haben. Und dann haben wir das einfach die mit KI realisiert und eine globale Fake-Kampagne gemacht. Nur mit KI. Wir haben aber auch im ersten Pitch, da war die Abfrage, stellt mal euer Team vor und stellt mal eure AI-Capabilities vor. Und wir haben gesagt, naja, also wir haben kein Team. Und dann haben wir aber ChatGPT, Perplexity, so Characters gegeben und haben versucht, das ist unser Team. Und ehrlich gesagt, waren damit dann, ich glaube, der Punkt gemacht. Die Leute haben sich totgelacht, also in der Präsentation, sie haben sich totgelacht und haben aber sofort verstanden, ja, erstens, die haben jetzt keine Berührungsprobleme mit KI, die haben, und sie verstehen den menschlichen Faktor, weil es ist einfach lustig. Und so verwenden wir KI. Also sehr unakademisch. Ne? Also nicht so... Ich nehme auch zum Beispiel nicht Gespräche auf und lasse die gleich mitschreiben, sondern wenn ich Bock auf KI habe, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht.
Okay, spannend. Interessant. Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Eine Performance-Kampagne?
Nee. Also da muss ich natürlich antworten, ich könnte jetzt irgendwelche Kampagnen rausziehen. Ich finde aber, wer es wirklich konsistent herausragend macht, also über Jahre, ist Rode. Das ist natürlich ein bisschen unfair, aber da ist die Personality, also Influencer Hailey Bieber. Ich finde der Account, das Design, so wahnsinnig konsistent und sie bringen dann auch so Produkte wie diese Handyhülle, wo du diese Creme hinten reinpacken kannst. Da ist aber auch das Produkt selbst schon made for social, also mit diesen Augenpatches, die so ein bisschen anders sind. Mhm. Und die Konsequenz, mit der die das machen, und wenn man das Grid anschaut, das sieht ja einfach, es ist auch nicht trashig, sondern es ist absolut, also wirklich geiles Design, zeitgemäß, ohne zu schreien, ohne zu Street Style zu sein, sondern das ist eine Premium-Brand. Also so muss es eigentlich sein, finde ich. Ist natürlich unfair, weil sie Hailey Bieber haben, aber das Leben ist unfair.
Ja, und ich meine, es ist auch Teil des neuen Playbooks, ne? Also Creator Economy. Also ne, wenn wir das in die integrierter und stärker zu denken und ich glaube, dass Creator auch die neuen CEOs sind und das auch eine Entwicklung ist, von daher, ja.
Unfair, naja, ja, es gibt aber, ja auch, aber es gibt ja auch genug Examples, es gibt ja auch genug Beispiele, wo es nicht funktioniert. Ne? Also ich finde Rare Beauty von Selena Gomez auch noch so ein Beispiel, was einfach sehr gut funktioniert. Gleiches Prinzip, unterschiedliche Ausrichtungen, aber es gibt ja auch genug Beispiele, wo es eben gar nicht funktioniert. Deswegen finde ich das ein Fair Point. Und jetzt die letzte Frage, wer soll nach dir auf unserem Podcaststuhl sitzen?
Also ich habe da echt tatsächlich lange drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, mich würde mal tatsächlich interessieren, wenn eure alter Egos Charles und Charlotte mal gegeneinander antreten.
Weil mich würde dann Podcast gegenseitig.
Ja, das fände ich mal ganz gut. Und zwar nur über die Punkte, wo ihr euch überhaupt nicht einig seid. ich fände das wirklich mal interessant, aber auch die alter Egos, Charles und Charlotte, ich gehe mal davon aus, dass das eure alter Egos sind. Was ich daran tatsächlich interessant finde, ist, Charles und Charlotte könnt ihr ein bisschen abkoppeln von euch selbst. Also ich finde das mal ganz interessant, so zwei Kunstfiguren gegeneinander antreten zu lassen, finde ich kreativ. Weil da kann man ja auch noch ein bisschen gemeiner sein, weißt du?
Ja, stimmt, da kann ich immer sagen, das war ja nicht ich, das war ja Charlotte.
Genau, also war nicht ich, ne? It's not true, wasn't me.
Ja, hatten wir noch nicht die Idee, finde ich gut als Inspiration,
ich auch lustig.
Sehr besonders.
Cool. Okay, geil. Matthias, das hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen Dank.
Der Schreibtisch hat nicht so sehr gequietscht.
Nein.
Hat alles gehalten.
Und ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder bei Gelegenheit sehen. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit.
Dir auch. Viel Erfolg weiterhin. Dir und deinem Team. Bis dann. Ciao, ciao, Matthias. Ciao, ciao.
Herzlich willkommen zur Hundewerbepause. Heute stelle ich euch Bendix vor. Bendix ist ganz klein und zottelig. Sieht so ein bisschen aus wie ein Chihuahua Terrier, also ein bisschen struppigeren Haaren. Ganz, ganz lieb zu Freunden, zu Menschen, zu Artgenossen. Man sieht ihm sein Alter auch nicht an. Ich denke, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, sage ich mal. Ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Hund. Das Einzige ist, er hat ein paar gesundheitliche Probleme. Also ein Herzfehler, Lungenödem. Ödem, so heißt das. Also da muss man regelmäßig zum Tierarzt und das ist natürlich sehr schwer für ihn, dadurch ein neues Zuhause zu finden. Also wenn jemand ihm trotzdem ein warmes Körbchen schenken will, dann meldet euch wie immer beim Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen wie immer, es hat euch gefallen. Teilt die Episode doch gerne mit euren Friends, mit euren Kollegen und Kolleginnen auf Slack, auf Teams oder auf LinkedIn. Fände ich auch mal geil, die Diskussion dahin zu verlagern. Könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr Ideen, Anregungen, andere Meinungen habt. Freuen uns immer auf jeden Kommentar und den Austausch. Viele liebe Grüße aus Mallorca und bis zum nächsten Mal.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita immer aktuell.